Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Das West-Nil-Fieber, eine Krankheit, die Vögel befällt und Pferde und Menschen. Wir sind mit Deutschland weit weg vom Nil, klar. Trotzdem gibt es dieses Jahr bereits den ersten Fall bei uns in Deutschland. Sehr früh im Jahr, sagen die Epidemie-Experten. Aus dem Grund fragen wir im Update-Podcast gleich nach, was ist das für eine Krankheit? Wie gefährlich ist das West-Nil-Fieber für uns? Und ist sie hier, um zu bleiben oder geht das wieder weg?
Dafür ist es im Moment noch zu früh, definitive Aussagen zu treffen. Was allerdings ein wenig überraschend ist, ist dann so ein Nachweis so früh in der Jahreszeit.
Johannes Döbbelt aus dem Update-Team ist mit dabei. Johannes hat sich heute mit der Urlaubszeit beschäftigt und mit Sport.
Es geht unter anderem darum, was man eigentlich macht, wenn man jetzt so ganz sportlich ist, zum Beispiel ordentlich Muskeln pumpt und so im Fitnessstudio oder zu Hause. Und jetzt fährst du aber 2-3 Wochen weg und machst gar nichts in der Zeit. Bist du danach quasi wieder so ein dünner Strich in der Landschaft oder halten deine Muskeln das aus? Was kann man machen im Urlaub, um vielleicht dann auch fit zu bleiben? Das erzählen wir heute.
Darum geht's auch gleich hier bei uns im Podcast und auch Thema der Machtkampf, der Richtungskampf bei der AfD. 110 AfD-Politiker haben heute in einem Appell Björn Höcke angegriffen. Höcke vom Völkisch-Nationalen Flügel. In welche Richtung geht's in dieser Partei? Wir sprechen mit unserer Hauptstadtkorrespondentin drüber.
Ich bin mal gespannt, was dann am Ende bleibt, wenn dann im Spätherbst, ich vermute im November wird es sein, eine neue Bundesspitze gewählt wird. Alexander Gauland ist mittlerweile auch 78 Jahre alt. Das Alter macht ihm zunehmend auch zu schaffen. Und Jörg Meuthen, da habe ich manchmal das Gefühl, der wird an der Parteispitze nur noch geduldet. Ich bin mal gespannt, wie die neue Führungsspitze der AfD dann am Ende des Jahres aussieht.
Der Podcast zum Update vom 10. Juli 2019. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Es rumort in der AfD und zwar ordentlich. Zum Beispiel beim NRW-Landesverband. Der reibt sich gerade so sehr in einem Richtungsstreit auf, dass der Bundesvorstand der Partei 3 rechtsnationalistische Vorstände sogar mit einem Amtsenthebungsverfahren droht. Die Frage, wie weit rechts außen sich die AfD positionieren soll, die spaltet die Partei. Am Wochenende, da soll der Thüringer Fraktionschef Björn Höcke auf dem jährlichen Kiffhäuser-Treffen des rechtsnationalen Flügels unter anderem den Bundesvorstand der AfD attackiert haben. Heute dann die Reaktion. Mit seiner Rede hätte Björn Höcke die innerparteiliche Solidarität verletzt und ist damit unseren Wahlkämpfern und Mitgliedern in den Rücken gefallen, heißt es da in so einem Appell. Über diesen Machtkampf in der Partei sprechen wir mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Nadine Lindner in Berlin. Nadine, also 110 AfD-Politikerinnen und Politiker haben heute in diesem Appell Björn Höcke angegriffen. Sind da auch namhafte und einflussreiche AfDler drunter?
Nee, also mein Eindruck war, dass es wirklich so eher die zweite Reihe ist, die dritte Reihe der AfD und alles, was dann dahinter kommt. Man hat ein paar Leute gesehen, die Teil des Bundesvorstands sind, wie zum Beispiel Kai Gottschalk oder auch Georg Pasterski aus Berlin. Aber das ist wirklich, da muss man eher so ein bisschen AfD-Kenner sein, dass einem die Namen dann wirklich was sagen. Die größeren Namen, die man kennt, also zum Beispiel Alexander Gauland oder Jörg Meuthen, die beiden Bundessprecher, die haben eben ihren Namen dort nicht drunter gesetzt. Die haben dann so gewisse Sympathien für diesen Appell geäußert. Das fand ich ganz interessant. Alice Weidel hat sich noch geäußert via Twitter. Die Fraktionschefin hier in Berlin, die hat gesagt, also jetzt vor den Landtagswahlen, da braucht man alles, nur keine öffentliche Schlammschlacht. Und da habe ich mich gefragt, in welche Richtung war das eigentlich? War das in die Richtung der 110 Unterstützer dieses Appells oder ging es auch Richtung Flügel? Das hat sie leider in diesen wenigen Worten offen gelassen. Und was ich auch noch ganz bemerkenswert fand, derjenige, der da eigentlich angesprochen wird, um den es in diesem Appell geht, der Björn Höcke, der sagt überhaupt nichts dazu. Der Deutschlandfunk hat versucht, mit ihm ein Interview zu führen dazu. Und da hieß es, nein, Björn Höcke wird sich nicht äußern. Er möchte den Wahlkampfauftakt am Wochenende vorbereiten und er würde nichts zu, Zitat, vermeintlichen oder tatsächlichen innerparteilichen Konflikten sagen. Und das, meine persönliche Bewertung dazu ist, finde ich schon so ein bisschen feige.
Wird denn Björn Höcke nur schlechter Stil vorgeworfen in diesem Appell oder auch seine extrem rechte Ausrichtung innerhalb der Partei? Wird die auch kritisiert?
Da geht es nur rein um Björn Höcke als Person, den Personenkult, den er betreibt. Aber es geht in diesem ganzen Schreiben überhaupt nicht um die Inhalte, die Björn Höcke selber vertritt, die völkischen Inhalte. Und es geht auch nicht um die Inhalte des nationalen Flügels, dessen selbstdeklarierter Frontmann er ist. Und die Inhalte des Flügels, die sind halt so radikal, dass der Verfassungsschutz eben diesen Teil der AfD zum Verdachtsfall erklärt hat und auch beobachtet. Und das fand ich dann halt schon bemerkenswert. Das ist halt ganz oft so, dass man in der AfD eher sagt, ja, der Stil passt mir nicht, das hätte ich jetzt so nicht gesagt, aber dass so eine inhaltliche Auseinandersetzung innerhalb der Partei ganz wenig stattfindet. Und die Worte der Kritik an Björn Höcke, die sind schon relativ deutlich. Wir hatten heute Morgen im Deutschlandfunk Helmut Seifen im Interview, der war bis zum Wochenende Landesvorsitzender in NRW, ist dann nach einem absolut chaotischen Landesparteitag zurückgetreten, weil es auch dort Streit gab mit Flügelleuten. Und hören wir kurz rein in das, was er über Björn Höcke gesagt hat.
Wir brauchen nicht noch einen Kindergeburtstagsprinzen, der uns jetzt in der AfD ins gelobte Land führt. Wir brauchen vernünftige Politik, rational durchdacht. Und insofern wende ich mich gegen diese Rauschhaften. Zuspitzungen, die wir da zum Beispiel beim Kyffhäuser-Treffen haben.
Tja, ein Kindergeburtstagsprinz. Und ich habe mir das Kyffhäuser-Treffen am Samstag angeschaut. Das war in Leinefelde in Thüringen. Und da wurde wirklich bombastisch dann mit Fahneneinzug und Imagefilmen und ganz pathetischer Musik wirklich auch ein Personenkult um Björn Höcke tatsächlich auch betrieben.
Aber das ist ja schon ganz spannend, also dieser Richtungskampf innerhalb der Partei. Da kann Alice Weidel jetzt noch 100-mal sagen, dass sie keine Schlammschlacht haben will. Wir wollen natürlich wissen, welcher Flügel ist denn da momentan wie groß? Also kann man irgendwie einschätzen, welche Seite in dem Konflikt mehr AfD-Mitglieder hinter sich vereinen könnte?
Das ist natürlich einer der Punkte, darüber rätselt man eigentlich schon eine ganze Weile. Also es gibt beim Flügel keine Mitgliederlisten oder irgendwas, wo man das wirklich benennen könnte. Es gibt nur so Schätzungen von Beobachtern, die von ungefähr einem Drittel der Parteimitglieder ausgehen, die sich zum Flügel bekennen und den Flügel unterstützen. Man kann das zum Beispiel dann sehen auf Parteitagen, Bundesparteitagen, Landesparteitagen, dass die dann ganz oft zum Beispiel geschlossen abstimmen. Es gab bislang auf der anderen Seite immer noch die Alternative Mitte hieß die, die gemäßigter auftreten wollten, sich das auf die Fahnen geschrieben hatten. Die haben aber nicht so eine prominente Führungsfigur. Die kommen meiner Ansicht nach überhaupt nicht aus dem Knick. Und man weiß halt nicht so richtig, 35.000 Mitglieder hat die AfD. In diesem Schreiben, was jetzt heute Morgen versandt wurde, da heißt es ja, die Mehrheit möchte eigentlich eher einen, wie die AfD das gerne nennt, bürgerlich-konservativen Kurs und würde quasi diesen Appell unterstützen. Aber da hätte ich ein großes Fragezeichen dran. Und ich glaube, dass sich am Ende dann doch der radikalere Teil der Partei durchsetzen wird. A, weil das schon immer so war. Wir erinnern uns an 2015, Lucke weg, dann 2017, Frauke Petry weg. Ich kann mir gut vorstellen, dass 2019 dann eine ähnliche Häutung ansteht. Und man darf nicht unterschätzen, die Wahlen im Osten, die dann im September und Oktober anstehen, da sind es überall entweder bekennende Flügelleute mit Björn Höcke und Andreas Kalbitz, der ist in Brandenburg. Auch die Sachsen, die fühlen sich dem zugehörig. Und wenn die da richtig abräumen, was durchaus sein kann, dann wird der Einfluss gestärkt. Und was ich halt auch bemerkenswert finde, der Einfluss von Alexander Gauland, der schwindet im Moment. Und ich bin mal gespannt, was dann am Ende bleibt, wenn dann im Spätherbst, ich vermute im November wird es sein, eine neue Bundesspitze gewählt wird. Alexander Gauland ist mittlerweile auch 78 Jahre alt. Das Alter macht ihm zunehmend auch zu schaffen. Und Jörg Meuthen, da habe ich manchmal das Gefühl, der wird an der Parteispitze nur noch geduldet. Ich bin mal gespannt, wie die neue Führungsspitze der AfD dann am Ende des Jahres aussieht.
Nadine Lindner im Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio über den Richtungskampf bei der AfD. Eigentlich nichts Neues, dass es den in der Partei gibt, aber momentan scheint mal wieder so langsam eine Häutung anzustehen, wie sie es gerade genannt hat.
Deutschlandfunk Nova Update.
Stellt euch mal vor, ihr geht zum Vorstellungsgespräch und ihr wisst schon vorher, die wollen mich zum Teil eigentlich gar nicht. So ähnlich ist es Ursula von der Leyen, CDU, heute in Brüssel ergangen, wo sie sich den Europaabgeordneten der Grünen, Liberalen und Sozialdemokraten vorgestellt hat. Sie ist momentan auf einer breiten Werbetour, auch bei Fraktionen, deren Stimmen sie eigentlich nicht braucht, um EU-Kommissionspräsidentin zu werden. Oder vielleicht am Ende doch. Paul Vorreiter hat den ganzen Tag die Vorstellungsrunden von Ursula von der Leyen verfolgt für uns. Paul, wie warm oder wie unterkühlt haben denn die Abgeordneten Sie heute in Brüssel empfangen?
Also zwei Sitzungen wurden ja heute gestreamt, am Mittag das der Liberalen. Das würde ich sagen, war auch der wärmere Empfang. Dann das Treffen am Nachmittag mit den Grünen. Insgesamt bei beiden konnte man sehen, die Abgeordneten sehr interessiert. Es sind viele Fragen zusammengekommen, eigentlich quer durch die gesamte EU-Politik. Beide Fraktionen haben auch ihren eigenen Zeitplan gesprengt. 1,5 Stunden waren geplant, dann wurden es dann doch so um die 2 Stunden. Bei den Grünen ist es mir allerdings aufgefallen, da gab es sehr viele Detailfragen, zum Beispiel sowas wie, ob denn von der Leyen die Treibhausgasemissionen nun um 55% senken will, wie es das Parlament will, oder bei 40% bleibt, dem jetzigen Ziel der EU-Kommission. Da wollte man sich schon sehr oft festnageln und oft waren die Fragen auch etwas feindselig im Ton. Da hatte ich eher fast den Eindruck, dieser Livestream bei den Grünen, der diente dazu, um zu zeigen, warum man von der Leyen am Ende dann nicht wählen wird als EU-Kommissionspräsidentin.
Und was hat von der Leyen gesagt? Also was will sie grundsätzlich anders oder besser machen, falls sie diesen Job von EU-Kommissionschef Juncker übernehmen sollte?
Na, sie hat schon so einige Angebote gemacht. Eins zum Beispiel, was sie gesagt hat, ihre Kommission soll zur Hälfte aus Männern und Frauen bestehen. Dann unterstützt sie das Ziel der Klimaneutralität bis 2050, zeigte sich auch offen, den Emissionshandel auszuweiten, sprach davon, dass CO2 eben stärker bepreist werden soll, Mindestlöhne in einzelnen Staaten. Dafür will sie sich stark machen und auch dieses ausgehebelte Spitzenkandidatensystem jetzt bei der Wahl. Das möchte sie zumindest helfen zu reformieren. Also es ist eigentlich schon ziemlich bunter Strauß zusammengekommen. Das Schwierige allerdings dabei, dass in den Fraktionen jeweils der Eindruck entstand, oder bei einigen zumindest, dass sie so ein doppeltes Spiel spielt. Also, dass sie zum Beispiel den Rechtskonservativen erzählt, naja, sie wolle es mit der Rechtsstaatlichkeit in Polen und so nicht ganz so ernst nehmen. Und den Parteien links der Mitte hingegen erzählt sie dann, naja, das Thema Rechtsstaatsabbau, das ist ganz wichtig und muss energisch angegangen werden. Also da hat sie bei den Fraktionen teilweise unterschiedliche Eindrücke hinterlassen und jetzt müssen sie sich halt sortieren und überlegen, ob es dann für ein Ja reicht oder ob sie dann halt mit Nein stimmen. Mhm.
Ihr werdet ja hinter den Kulissen auch ein bisschen rumrechnen. Deine Einschätzung, hat sie nach diesem Vorstellungsmarathon in Brüssel gute Chancen, den Job von Juncker zu beerben?
Also ja, rein rechnerisch braucht sie ja so gut 370 Stimmen im Parlament. Also es würde klappen, wenn die Christdemokraten, die eigene Parteifamilie von von der Leyen, zusammen mit Sozialdemokraten und Liberalen sich da hinter ihr versammeln würden. Da wird es sicherlich einige Leute geben, nach meinem jetzigen Eindruck, die da abrücken. Vor allem bei den Sozialdemokraten der Widerstand sehr groß. Oder wie Jens Geier, der Chef der deutschen SPD-Abgeordneten, die haben ja den größten Widerstand gegen von der Leyen angekündigt. Der sagte auf die Frage nach dem Zuspruch in seiner Fraktion:
Ich glaube, der ist heute eher geschrumpft. Also ich hätte den vorher bei etwa 55, 45 gesehen zu ihrem Vorteil. Ich glaube, der ist kleiner geworden.
Ja, und wie ich schon angedeutet habe, auch bei den Grünen würde ich sagen, eher Daumen runter.
Not answering a question is also answering a question. I'm sorry to say that.
Also das war Terry Reinke von den Grünen. Also es könnte durchaus möglich sein, dass sie quasi links der Mitte nicht so viele Stimmen zusammenbekommt und dann tatsächlich am Ende auf Stimmen rechts der Mitte angewiesen sein wird.
Was wäre denn, wenn die Parlamentarier ja sie durchfallen lassen?
Also rein vom Prozess wäre es dann so, dann haben die Mitgliedstaaten einen Monat Zeit, einen neuen Kandidaten oder eine neue Kandidatin zu nominieren. Und dann erleben wir eben einen weiteren Gipfel, wo man sich dann zäh auf jemanden einigt, also dieser Kandidat oder die Kandidatin. Die braucht ja eine qualifizierte Mehrheit, also 55% der Länder müssen dahinter stehen, die gleichzeitig 65% der Bevölkerungen repräsentieren. Und dann geht das Prozedere eigentlich wieder von vorne los. Also die Kandidatin oder der Kandidat muss dann im Parlament für sich werben. Rein theoretisch hätte man ja eigentlich noch Zeit, weil die Juncker-Kommission, die ist noch bis Ende Oktober im Amt. Im November soll dann die neue Kommission antreten. Aber das ist auch eher mehr so theoretisch der Stand, denn die Zeit drängt trotzdem. Denn es ist ja so, dass die Kommissare, die dann ernannt werden in diese Kommission, die müssen ja auch noch von den Mitgliedstaaten ernannt werden. Die müssen sich dann auch wieder dem Parlament vorstellen. Und das Parlament muss ja die Kommission als Ganzes dann nochmal bestätigen. Also es gibt schon viele gute Gründe dafür, dass man sich nicht zu viel Zeit damit lässt.
Paul Vorreiter in Brüssel. Ursula von der Leyen ist im EU-Parlament auf Werbetour für ihren Job als Kommissionspräsidentin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wer in sozialen Medien unter Hashtag WildSwimming oder Hashtag OutdoorSwimming etwas sucht, der findet wunderschöne Bilder und wunderschöne Geschichten über Naturerlebnisse im Wasser, in irgendwelchen Seen, aber auch in Flüssen. Ähnlich verhält sich das mit Stadtschwimmen. Ne? Gütersloh, Basel und auch Berlin, das sind Städte, in denen immer mehr Menschen auch in die Flüsse steigen. Unser Autor Stefan Beuting, der schwimmt sehr gerne und er wohnt in Bonn. In Bonn gibt es auch einen Fluss, den Rhein, und er würde das gerne mal ausprobieren, aber da gibt es so ein Problem.
Schwimmen im Rhein ist spaßig oder tödlich?
Die Frage ist natürlich hart zugespitzt, aber sie hilft dabei, ein grundsätzliches Problem zu begreifen. Schwimmen in offenen, strömenden Gewässern. Darf ich das ausprobieren? Gut finden? Oder ist allein der Gedanke verboten, weil er ja irgendjemanden verleiten könnte und dann passiert's? Ihr wisst schon. Ehrlich, am Ende des Tages habe ich auch keine Antwort. Aber ich habe viel erfahren und das kann ich ja mal erzählen. Zunächst mal Rebeccas Einschätzung zu spaßig oder tödlich.
Ich glaube, es ist eher so ein bisschen mehr Richtung tödlich.
Sehen übrigens Sebi und Lars genauso.
Eher zu dem Tödlichen tendieren.
Und wie ist das bei dir?
Ja, genauso.
13 Schilder hat allein die Stadt Bonn am Rhein aufgestellt. Darauf steht, Baden im Rhein ist lebensgefährlich. Anruf bei einem, der im Rhein schwimmen geht.
Also die Strömung trägt einen und das ist natürlich ein besonderes Urerlebnis.
Dirk Melzer ist DLRG-Rettungsschwimmer und leitet die Stromschwimmschule Cuba Lido in Kaub am Rhein. Geübt wird allerdings in einem stillgelegten Flussarm. Und das echte Strömungsrheinerlebnis gibt es nur einmal im Jahr, dann als Event unter Aufsicht. Einfach so im Rhein schwimmen?
Man kann es keinem empfehlen.
Ähnlich sieht das Michael Grohe vom DLRG-Landesverband Nordrhein.
Geht an bewachte Badestellen, geht dahin, wo man aufeinander aufpassen kann. So gesehen ist das ja die Information, die von unserer Seite aus an die Leute rausgeht.
Gemeinsam mit Medienvertretern gibt es immer wieder begleitete Selbstversuche. Vom Schwimmen im Rhein wird dann am Ende aber abgeraten. Der Rhein mit seinen kilometerlangen Ufern. Wenn man den DLRG-Jungs zuhört und sich mit den Badeunfallstatistiken beschäftigt, wirkt die Idee, im Rhein zu schwimmen, ähnlich klug wie die Grenze in Richtung Mordor zu überschreiten.
In Basel haben wir die Situation jetzt beim Rhein. Es gibt Streckenabschnitte, die als Badezone offiziell ausgeschrieben sind.
Das ist Philipp Binagi von der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft SLRG. Selber Fluss, selbe Sorge um Badeunfälle, aber eine andere Herangehensweise. Binagi sagt, in der Schweiz gäbe es halt eine lange Tradition des Flussschwimmens.
Wir haben dort auch eine Sektion, also einen Verein der SLRG, der dort aktiv ist. Die machen auch diese sogenannte Bach-Abkarte.
Auf der gibt's wertvolle Tipps für alle die, die sich im Rhein an der Stadt Basel vorbeitreiben lassen wollen. Es gibt Einstiegs- und Ausstiegsstellen und einen klar eingezeichneten Bereich. Grün ist beschwimmbar, rot gefährlich und schraffiert musst du halt schauen. Warum geht das in der Schweiz und bei uns nicht? Binagi erklärt das mit unterschiedlichen Präventionsansätzen. Verhältnisprävention, das machen wir hier, die zielt eher auf Regelungen und Verbote. Die SLRG setzt auf Verhaltensprävention. Hier geht es um individuelles Ermessen und die Vernunft beim Einzelnen.
Das heißt, dort versuchen wir, das richtige Verhalten am, im und auf dem Wasser näher zu bringen, so dass eigentlich gewährleistet ist, dass sie einen tollen Tag mit dem Wasser verbringen und am Abend gesund nach Hause kommen.
Binagi ist selbst großer Fan von Prävention, aber eben anders. Die Kampagne der SLRG zielt auf aktives Helfen. Bei saveyourfriends.ch sollen die 16- bis 30-Jährigen, die besonders häufig verunglücken, dafür sensibilisiert werden, aufeinander aufzupassen. Um das Risiko zu minimieren, haben die Basler sich die am besten geeigneten Stellen ausgesucht, um damit den vermeintlich lebensgefährlichen Rhein beschwimmbar zu machen. Ist das jetzt ungefährlich? Nein. Ist das tödlich? Nicht unbedingt. Hilft es dabei, diese Barriere abzubauen, die es zwischen uns und den Flüssen gibt, an deren Ufern wir wohnen? Auf jeden Fall.
Man kann vom Fluss aus sehr viel von der Stadt begreifen. Und das Eintauchen in den Fluss ist natürlich auch immer eine elementare Erfahrung, was sehr persönlich
ist. Das ist Tim Edler. Der schwimmt gerne in der Spree und engagiert sich im Verein Flussbad Berlin e.V. Schwimmen einmal im Jahr, nämlich wenn um den Flussbadpokal geschwommen wird. Dann gehen er und viele andere in die Spree. Nicht reingehen ist für ihn eben auch keine Lösung.
Was da insofern sehr interessant ist, dass es eine Relation gibt bei den Badeunfällen meistens zwischen auch einer Unerfahrenheit oder einem fehlenden Vermögen zu schwimmen. Und da zum Beispiel ist es vielleicht wieder ganz sinnvoll, die Möglichkeiten in den Städten zu verstärken, dass die Menschen auch in Kontakt mit dem Wasser kommen können, vielleicht erstmal in kontrollierten Bedingungen, damit sie auch ordentlich schwimmen lernen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist der dritte Zitteranfall in der Öffentlichkeit innerhalb von 3 Wochen. Kanzlerin Angela Merkel heute beim Empfang des finnischen Ministerpräsidenten. Und darauf angesprochen sagt sie:
Ich denke, dass meine Aussage, dass es mir gut geht,
Akzeptanz finden kann. Ich habe ja gesagt, dass ich dieses Ereignis verarbeiten muss und dass ich in diesem Prozess dabei bin. Und ich glaube, dass es so, wie es gekommen ist, eines Tages auch vergehen wird. Aber es ist noch nicht so weit. Und ansonsten bin ich ganz fest davon überzeugt, dass ich gut leistungsfähig bin.
Das Zittern ist gekommen und es wird wieder vergehen, sagt sie. Also bisher haben wir hier im Programm von Deutschlandfunk Nova nicht über diese Zitteranfälle der Kanzlerin gesprochen. Heute tun wir es, weil wir uns fragen, ist die Kanzlerin eigentlich dazu verpflichtet, uns mitzuteilen, wenn sie krank ist? Friedhelm Ost von der CDU war Regierungssprecher in der Kohl-Regierung von 1985 bis 1989. Guten Abend, Herr Ost.
Ja, guten Abend, Herr Günther.
Ist die Kanzlerin, wenn sie ernsthaft erkrankt ist, verpflichtet, die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zu informieren oder darf sie die Unwahrheit sagen?
Nein, sie ist erstmal nicht verpflichtet, die Bürger zu informieren. Und sie sagt ja nicht die Unwahrheit, wenn sie es nicht sagt.
Ja gut, aber wenn dieser Satz fällt, der Kanzlerin geht es gut oder sie sagt, mir geht es gut, das kann ja alles bedeuten. Mir geht es momentan gut zum Beispiel.
Ja, sie hat ja wiederholt auch heute gesagt, mir geht es gut. Und sozusagen die kleinen Zittereien, die da im Fernsehen dann gezeigt wurden, die entstanden sind, können ja auf verschiedene Dinge zurückzuführen sein. Mir ist das auch schon passiert, wenn Sie irgendwo bei Staatsempfängen lange in der Sonne stehen und vielleicht nicht genug getrunken haben oder vielleicht nur Kaffee getrunken haben, je nachdem, der Körper reagiert ja sehr unterschiedlich. Dann kommen Sie schon mal ins Zittern oder kriegen auch so eine Art Schüttelfrost. Das muss ja nicht eine schwere Krankheit sein und auch keine leichte Erkrankung. Ich denke schon, gut, das ist jetzt dreimal passiert, dass sie auch einen Arzt konsultiert hat und der hat festgestellt, dass es ihr wirklich gut geht.
Aber wie ist das mit ihrem Umfeld? Also mal angenommen, es würde ihr nicht gut gehen. Wenn Sie als Regierungssprecher wissen, der Kanzler, die Kanzlerin ist krank und Sie wollen nichts mitteilen der Öffentlichkeit, dann müssen Sie ja auch lügen, ne?
Nein, Sie müssen nicht lügen, wenn Sie nichts sagen. Und als Regierungssprecher etwa können Sie ja auch nur das sagen und dürfen Sie nur das sagen, was sozusagen offiziell aus der Regierung Ihnen mitgeteilt wird. Wenn Sie da nichts wissen, können Sie ja nicht irgendwelche Auskünfte geben über, ich sag mal, eine Krankheit, die es gar nicht gibt oder über ein Krankheitsbild, das Sie gar nicht kennen.
Ja, aber Moment, Sie wissen ja manchmal auch als Regierungssprecher Dinge, die Sie trotzdem nicht sagen dürfen.
Gut, aber Sie wissen als Journalisten, dass Sie auch als Regierungssprecher Journalisten sozusagen Hintergrundinformationen geben. Etwa bei Helmut Schmidt war das auch so. Der war dann ja auch schon in der Bundeswehrklinik einige Male mit Herzgeschichten und mit seiner Schilddrüse und ähnlichen Dingen. Und dann wurden sie informiert, dass es ihm eigentlich ganz gut geht, er aber die und die Operation auf sich nehmen muss. Und das haben sie dann sozusagen, naja gut, für sich behalten und vielleicht, wenn sie einen Kommentar oder einen Bericht geschrieben haben, irgendwo einfließen lassen, aber nicht als Faktum.
Hm. Hatten Sie in Ihrer Zeit als Rex-Sprecher von Helmut Kohl ähnliche Situationen, über die Sie heute sprechen dürften?
Ja gut, Helmut Kohl, der war von robuster Gesundheit, aber er war zwischendurch, hatte er eine Erkältung oder schwere Erkältung. Das wollte er aber nicht unbedingt nach außen getragen haben und sagte, gut, in 2 Tagen bin ich wieder topfit. Aber natürlich über die Erkrankung habe ich auch nie sozusagen nach außen was dringen lassen, weil er das nicht wollte.
Hm. Wie finden wir das denn generell so? Weil in den USA, da hat die Bevölkerung wirklich das Recht zu erfahren, wenn ein Präsident krank ist. Oder bei Börsenunternehmen, da muss auch mitgeteilt werden, wenn der CEO krank ist. Wieso ist das in Deutschland nicht so?
Aber wenn die Kanzlerin selber sagt, möglicherweise, das weiß ich nicht, nach Rücksprache auch mit ihrem Arzt, mir geht es gut. So leichtfertig ist Angela Merkel nun auch nicht, wenn der Arzt ihr gesagt hätte, sie sind jetzt schwer erkrankt und sie müssten sich jetzt 4 Wochen, weiß ich, in ärztliche Behandlung ins Krankenhaus oder wo auch immer. Da würde das natürlich schon bekannt werden. Und da ist es auch ganz gut, ich sag mal, offensiv die Öffentlichkeit zu informieren und sagen, weiß ich, die hat dies und jenes. Aber solange sie selber öffentlich verkündet, mir geht es gut, kann ich eben nur raten, dem Chef des Kanzleramts, dem Chef des Presse- und Informations- oder wem auch immer. Also halt dich an das, was die Kanzlerin als Person selber sagt.
Der ehemalige Regierungssprecher in der Helmut-Kohl-Regierungszeit, Friedhelm Ost, hier bei uns in Deutschlandfunk Nova. Er sagt, wenn die Kanzlerin sagt, ihr geht es gut, dann ist das auch so.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Oh, herrlich. Ne? 2-3 Wochen wegfahren jetzt im Sommer. Die Liege am Pool oder am Strand rechtzeitig morgens um 4:30 mit dem großen Badetuch reservieren und dann schön die Seele baumeln lassen. Entspannen und außer Bücher lesen und Cocktails schlürfen eigentlich gar nichts tun. Oder ihr seid super fit und sportlich und wollt es auch im Urlaub bleiben und geht erstmal jeden Morgen eine Runde joggen, anstatt das Badetuch dahin zu legen. Joggen ist natürlich für manche auch sowas wie Entspannung und Erholung. Johannes Döbbelt aus dem Deutschlandfunk Nova-Team hat für uns heute recherchiert, wie wir auch im Urlaub ein bisschen Sport unterbringen können und was passiert, wenn wir 2-3 Wochen mal gar nichts machen. Johannes, sag mal, also wenn ich jetzt so normalerweise 1-2 Mal die Woche Sport mache und im Urlaub sage ich, ich lege mich auf die faule Haut, ich mache nichts. Was hat das für Folgen?
Also wenn du sonst zum Beispiel jetzt regelmäßig ins Fitnessstudio gehst oder ein paar Mal pro Woche Krafttraining zu Hause machst, also eher sowas in Richtung Muskelaufbau, und wenn du dann wirklich im Urlaub gar nichts machst, dann ist das jetzt trotzdem nicht so, dass die Muskeln sofort schrumpfen, aber irgendwann dann schon. Also der Muskelabbau startet im Körper so ungefähr nach 8 bis 10 Tagen ohne Sport. Das heißt, jetzt so eine Woche lang rumliegen am Strand ist schon mal kein Problem. Danach baut dein Körper die Muskeln dann aber schon langsam ab. Allerdings ist das Ganze auch deshalb nur halb so wild, wenn du, oder auch dann nur halb so wild, wenn du nach dem Urlaub wieder anfängst zu trainieren. Denn es gibt einen interessanten Effekt, den sogenannten Muscle Memory Effekt, den auch einige Studien in den letzten Jahren untersucht haben.
Was ist das genau?
Das heißt im Prinzip, also wenn du deine Muskulatur einmal trainiert hast, auf einem bestimmten Niveau, dann kommt sie auch nach einer längeren Pause wieder schneller dahin zurück. Also wenn du jetzt vorher schon trainiert hast, dann brauchst du eben nach der Pause nicht so lang, um wieder auf das gleiche Fitnessniveau zu kommen, als wenn du jetzt gerade erst neu anfangen würdest, Sport zu machen. Also dein Körper merkt sich gewissermaßen, wo deine Muskeln wie aufgebaut waren, deswegen eben auch Muscle Memory Effekt.
Im Urlaub kann ich ja jetzt vielleicht nicht den Sport machen, den ich zu Hause mache, aber kann ich das nicht auch ein Stück weit ausgleichen, indem ich mich im Urlaub einfach ein bisschen mehr bewege, schnorcheln gehe, viel im Wasser bin und aktiv bleibe?
Klar, ne? Also auch im Strandurlaub kann man natürlich schwimmen gehen oder irgendwelche Wassersportarten machen oder du gehst dann wandern in den Bergen, fährst Fahrrad, Mountainbike, da gibt es ja zig Möglichkeiten. Und auch wenn du einen Städteurlaub machst zum Beispiel, läufst du ja sowieso viel durch die Gegend und wenn du willst, nimmst du dann vielleicht auch mal öfter die Treppe statt den Aufzug oder die Rolltreppe, das hält natürlich auch noch ein bisschen fit.
Städteurlaub laufe ich mehr durch die Gegend als ehrlich gesagt hier zu Hause.
Auf jeden Fall.
Ja. Wenn ich eher so ein Krafttraining-Typ bin und das auch im Urlaub machen möchte, was mache ich denn dann?
Dann suchst du dir entweder ein Hotel mit Fitnessraum, gibt's ja auch, oder finde ich persönlich besser, du machst die Übungen einfach mit deinem eigenen Körpergewicht, ne, geht ja auch, also Liegestützen, Sit-Ups, Kniebeugen und so. Dafür gibt's ja auch mittlerweile ganz viele verschiedene Apps, die dir dann die Übungen zeigen, mit denen du dann in 7 oder in 10 Minuten verschiedene Übungen durchgehst. Geht auch im Urlaub, habe ich auch schon mal gemacht im Urlaub.
Gibt es denn irgendwas, was ich beachten sollte, wenn ich zum Beispiel im Sommerurlaub in den Süden fahre, wo es noch heißer ist, als es hier jetzt war vor ein paar Tagen? Also wenn es so richtig heiß ist, was mache ich dann?
Ja, also bei 35 oder 40 Grad irgendwo am Mittelmeer kann zu viel Anstrengung tatsächlich auch gefährlich werden. Ich habe darüber mit Christine Graf gesprochen, die ist Sportmedizinerin und Professorin an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Und sie empfiehlt es, bei Hitze auf jeden Fall ruhiger angehen zu lassen.
Das ist für den Kreislauf so belastend. Also es gibt Leute, die können das, aber es gibt auch Leute, die reagieren auf Ozonbelastungen extrem empfindsam von den Atemwegen her. Also von daher wäre es dann wichtig, wenn man unbedingt joggen will, das in die frühen Morgenstunden oder späteren Abendstunden zu legen, wo es dann auch von der Hitzebelastung aushaltbar ist, und unbedingt viel trinken. Also man braucht nicht wie bekloppt Elektrolyte und Zuckerlösungen und sonst irgendwas, aber wirklich auf eine ausreichende Flüssigkeit achten.
Dann gibt es auch eine Faustregel zu, sagt Christine Graf. Also viel trinken heißt, du sollst für jedes Pfund, das du beim Sport an Gewicht verlierst, und zwar ist damit vor allem das gemeint, was du ausschwitzt, also das Wasser verlierst du ja auch, ne? Pro Pfund, das du verlierst, sollst du auch 1 Pfund Wasser trinken, also 0,5 Liter Wasser nachtrinken. Also alles, was du verlierst, auch wieder ausgleichen durch neues Trinken.
Jetzt gibt es auch Leute, die im Alltag keinen oder nicht so viel Sport machen, aber im Urlaub dann erst so richtig loslegen. Jetzt haben sie Zeit, jetzt sind sie motiviert. Ist das eine gute Idee?
Ja, wenn du es nicht übertreibst, auf jeden Fall. Ne? Da ist es halt ganz ähnlich wie bei der Hitze, sagt Christine Graf. Also wenn du jetzt eigentlich total untrainiert bist, dann solltest du jetzt im Wanderurlaub auch nicht gleich den Berg mit 1500 Höhenmetern nehmen oder jetzt den ganzen Tag in der Hitze auf dem Tennisplatz hin und her rennen.
Also Wanderwege vielleicht schrittchenweise verlängern, joggen, intervallartig anfangen, also mal eine Minute laufen, mal ein paar Schritte machen oder dann ausdehnen auf 3 bis 10 bis 20 Minuten laufen und nicht meinen, jetzt habe ich Urlaub, jetzt hole ich all das nach in 2, 3 Wochen, was ich eben über die restlichen 50 Wochen im Jahr nicht gemacht habe. Also das schreckt dann nach hinten raus auch eher ab, weil man im Wesentlichen Muskelkater hat und abends zum Buffet kriechen muss und nicht unbedingt den Trainingseffekt davon hat.
Ja, Muskelkater im Urlaub ist ja auch blöd, ne? Wenn man vielleicht die Beine oder die Arme ja noch braucht fürs Sightseeing oder für den nächsten Ausflug oder so.
Die Arme brauchen für Sightseeing?
Ja, für die Kamera.
Für die Fotos.
Und für den Selfie-Stick. Ja, auch, ja. Weißt du, das ist anstrengend. Ey, das ist so ausstrecken die ganze Zeit.
Selfie-Sticks, ja. Die lieben wir. Sport im Urlaub, wie viel gesund ist und was passiert, wenn wir mal 2 Wochen gar nichts machen? Das hat uns Johannes Döbbelt gesagt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Krankheitserreger, die von ganz weit her kommen. Je globalisierter die Welt wird, desto mehr verbreiten sie sich. Das Feuerbakterium zum Beispiel befällt Pflanzen im Mittelmeerraum, kommt ursprünglich aus Amerika. Oder aus Südafrika ist der Blauzungenvirus irgendwie zu unseren Rindern nach Nordeuropa mal gekommen. Und dann kommt ja noch der Klimawandel dazu. Wegen der höheren Durchschnittstemperaturen werden auch immer mehr Tiere bei uns heimisch, die hier früher nie überlebt hätten. Tropische Mückenarten zum Beispiel, die theoretisch auch tropische Krankheitserreger übertragen, wie den Erreger des West-Nil-Fiebers. Und genau das wurde jetzt bei einer toten Schneeeule im Tierpark Wittenberg in Sachsen-Anhalt zum ersten Mal in diesem Jahr nachgewiesen. Das Virus befällt vor allem Vögel, kann aber auch Pferde und selbst Menschen befallen. Was ist das für ein Virus? Was bedeutet das? Das klären wir mit Professor Dr. Franz Konrad, Leiter des Instituts für Epidemiologie des Friedrich-Löffler-Instituts. Herr Konrad, bei wie vielen Tieren konnte dieses West-Nil-Fieber denn mittlerweile nachgewiesen werden?
In diesem Jahr bei einem Tier, bei einem Vogel. Und im vergangenen Jahr bei 12 Tieren, 2 Pferde und 10 Vögel waren es im letzten Jahr. In Deutschland, wohlgemerkt.
Bedeutet das, dass das West-Nil-Virus jetzt bei uns in Deutschland heimisch geworden ist?
Dafür ist es im Moment noch zu früh, definitive Aussagen zu treffen. Was allerdings ein wenig überraschend ist, ist dann so ein Nachweis so früh in der Jahreszeit.
Der Nachweis ist jetzt erfolgt durch diese Eule, die erkrankt ist, aber kann man dieses Virus auch in Mücken zum Beispiel nachweisen?
Man kann es auch in Mücken nachweisen, aber man hat in den Eulen sozusagen oder überhaupt in Vögeln, den Pferden, die höhere diagnostische Sicherheit, weil unter diesen Tieren man es einfacher bemerkt, wenn sie krank werden. Wenn eine Mücke krank ist, sieht man das wahrscheinlich nicht so gut.
Außerdem müsste man wahrscheinlich irrsinnig viele Mücken fangen, bis man mal eine hat, die tatsächlich dieses Virus in sich trägt, oder nicht?
Genau, und man müsste dann die gesogenen Mücken nehmen, also jedenfalls vorzugsweise die gesogenen Mücken, die dann eben schon Blut aufgenommen haben von einem Tier, also einem Vogel, der infiziert gewesen ist.
Wie gefährlich schätzen Sie dieses Virus für uns in Deutschland ein? Immerhin gab es ja auch einige Todesfälle in Südeuropa.
Ja, also in Deutschland gab es bisher nur Hinweis auf eine einzige menschliche Infektion. Es war ein Tierarzt, der im vergangenen Jahr einen der betroffenen Vögel seziert hat. Aber auch eigentlich ein ungewöhnlicher Fall. Grundsätzlich muss man damit rechnen, dass es auch zu Infektionen bei Menschen kommt. Im letzten Jahr waren es ja innerhalb der EU so ungefähr 1500 Krankheitsfälle, die berichtet worden sind und von diesen Menschen wohlgemerkt in der ganzen EU berichtet sind 181 leider gestorben.
Aber die meisten merken gar nicht, dass sie es haben tatsächlich.
Ganz genau. Also der Anteil der Menschen, die erkranken, ist gering und der Anteil derjenigen, die sterben, ist Gott sei Dank dann auch sehr, sehr gering.
Nochmal abseits von diesem spezifischen Erreger müssen wir uns darauf einstellen, dass durch den Klimawandel zum Beispiel noch mehr tropische Erreger den Weg zu uns finden?
Also grundsätzlich müssen wir uns darauf einstellen, der Klimawandel spielt dabei eine gewisse Rolle, jedenfalls bei den vektorübertragenen Krankheiten, davon muss man ausgehen. Aber aus unserer tierärztlichen Sicht am Friedrich-Löffler-Institut spielt vor allen Dingen die Globalisierung eine Rolle. Wir Menschen reisen heutzutage an jeden Ort der Erde innerhalb kürzester Zeit, besonders im Sommer oder in den Ferien natürlich. Und wir können von dort aus Krankheitserreger mitbringen, solche, die uns Menschen selbst betreffen, aber auch solche, die Tiere betreffen.
Was heißt denn Vektorübertragung?
Unter vektorübertragenen Krankheiten verstehen wir solche, die über belebte Vektoren, also über Tiere übertragen werden. Das sind in der Regel Arthropoden, also Insekten oder Spinnentiere. Da sind besonders die Zecken zu nennen, die auch solche Krankheiten übertragen können.
Franz Konrads, Leiter des Instituts für Epidemiologie des Friedrich-Löffler-Instituts über das West-Nil-Fieber. Es gibt den ersten Fall des Jahres in Deutschland und das ungewöhnlich früh im Jahr.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Reden, quatschen, socializen oder Mund halten, Stille genießen, vielleicht was lesen. Welcher Kundentyp seid ihr denn? Beim Friseur zum Beispiel. Wird da viel geredet bei euch oder im Taxi? Für diejenigen, die da lieber ihre Ruhe haben wollen, bietet Uber in den USA jetzt einen neuen Service an, namens Quiet Ride, also stille Fahrt, Johannes Döbbelt. Wie funktioniert das genau?
Das gibt es bislang in 43 Städten in den USA und auch noch im kanadischen Ottawa. Und es kostet etwas mehr als die normale Fahrt, also so 20-40% mehr als der normale Fahrpreis. Und diese Silent-Option, die ist ein Teil von einem ganzen Paket mit mehreren Verbesserungen für deine Fahrt, die du dann buchen kannst. Also da sind auch noch sowas dabei wie größere, komfortablere Autos, mit mehr Beinfreiheit und auch noch relativ gut bewerteten Fahrern. Und wenn du willst, kannst du dann eben auch noch dazu buchen, dass der Fahrer dich nicht anquatscht während der Fahrt. Ja, das ist wirklich so. Das ist
fantastisch.
Also das kannst du dann nochmal extra anfragen in der App vorher, bevor der Fahrer kommt. Mhm. Und kannst dann aber auch diesen ganzen restlichen Luxus bekommen, den ich gerade aufgezählt habe. Und dann beim Punkt Reden dann eben nicht Quiet, also nicht Ruhe anklicken, sondern stattdessen sowas wie Happy to Chat angeben. Also dass du dich dann doch gerne unterhältst. Das geht auch.
Wie kommt denn das an in den USA und in Kanada? Gibt doch bestimmt auch Kritik, oder?
Ja, also laut dem Online-Magazin TechCrunch gibt es unter anderem die Kritik, dass dadurch die Uber-Fahrer in ihrer Würde verletzt und zu Robotern degradiert würden, die dann eben nur noch fahren und nicht mehr so groß reden sollen. Aber es gibt auf der anderen Seite auch Leute, die das gut finden, die dann sagen, nee, das ist einfach ein verbesserter Service für die Kunden, die dafür dann ja auch extra bezahlen. Und Uber selber sagt laut einem Sprecher, dass diese neue Option sowohl bei den Fahrern als auch bei den Kunden generell gut ankomme. Und er betont nochmal, dass dieser Quiet Mode in der App jetzt nicht als verpflichtender Auftrag beschrieben ist, still zu sein. Also es ist für den Fahrer wohl offenbar nicht unbedingt völlig verpflichtend, sondern ist eher eine Präferenz für den Fahrer. Also offenbar darf er dann durchaus, wenn es nötig ist, nochmal was sagen zwischendurch.
Stall dich an!
Aber, zum Beispiel, ja.
Aber ich stelle mir das gerade vor, also ich hoffe, dass auch die Fahrerinnen und Fahrer dadurch profitieren und auch was von der Kohle abbekommen, diese 20% mehr Kohle.
Das ist natürlich die Frage, aber davon gehe ich mal aus. Ne? Ich weiß es nicht genau.
Also ich meine, Mund halten und danach aber ein bisschen mehr kassieren ist wahrscheinlich okay.
Bezahlt werden fürs Schweigen.
Ach, ist das schön. Bei uns ist umgekehrt hier im Radio. Hier ist Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.